Einstein wird gefragt, was ist eigentlich mit ihrem berühmten Zitat, alles ist relativ gemeint. Nun ja, erwidert Einstein, wenn Sie drei Flaschen in Ihrer Speisekammer haben, ist das relativ wenig. Aber wenn Sie drei Flaschen in Ihrer Fußballmannschaft haben, ist das relativ viel.
Ja, lässt sich auch auf andere Lebensbereiche anwenden.
Auf jeden Fall, ja.
Hi, guten Morgen, Judith.
Hi, wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke schön. Die Sonne scheint, es ist in der Zwischenzeit Sommer geworden. Daran merkt man, dass wir uns nur alle 2 Monate hier zusammenfinden. Vielleicht müssen wir das in der Zukunft mal überdenken. Es passiert immer so viel zwischendurch. Wie geht's dir?
Ja, das stimmt. Mir geht's auch ganz gut. Ich war in Argentinien und habe mir dort eine Grippe eingefangen und mein Immunsystem konnte damit gar nicht klar.
Oh nein.
Das ist ja lustig. Aber jetzt geht's mir wieder gut.
Okay. Hast du ein warmes Getränk neben dir?
Ja, Eistee ist es jetzt, weil bei mir, ich bin im Dachgeschoss, bei mir hat es ungefähr gefühlte 100 Grad, ein bisschen wie Sauna.
Okay, ja, dann haben wir genau die gegensätzlichen Probleme heute. Ich sitze in einem Hörsaal und hier drehen die immer die Klimaanlage so schrecklich stark auf und ich friere gerade tatsächlich ein bisschen. Okay,
alles
wir
relativ.
Ergänzen uns. Ja, alles relativ. Oh, ist das etwa ein kleiner Hinweis auf unser Thema heute?
Vielleicht.
Ja gut, dann legen wir doch los mit dem Thema. Wir haben nämlich heute was Cooles vor. Wir reden heute über einen Menschen. Und zwar über einen Menschen, über den ich so die Basics weiß, die, glaube ich, jeder über diesen Menschen weiß. Ich weiß zum Beispiel, dass dieser Mensch in Deutschland geboren ist, Ende des 19. Jahrhunderts. Ich weiß, dass dieser Mensch Physiker war. Ich meine zu wissen, dass dieser Mensch nicht sonderlich gut in der Schule war und trotzdem später wirklich bahnbrechende Wissenschaft geleistet hat. Ich weiß, dass dieser Mensch irgendwann in die USA gegangen ist und dort dann auch verstorben ist. Und ich weiß, dass dieser Mensch die Relativitätstheorie geprägt, erforscht, auf die Beine gestellt hat. Und ich glaube, at this point wissen vermutlich alle, um wen es geht. Wir reden heute nämlich über Albert Einstein. Und was ich cool finde, ist, dass du natürlich über seine Physik viel weißt, aber du weißt, glaube ich, auch sehr viel über den Menschen. Und da wollen wir uns heute einfach mal drüber unterhalten. Was hat Einstein so gemacht? Was war das für ein Typ? Was war damals so los, als Einstein gelebt und geforscht hat? Und ich glaube, da können wir uns ganz gut drüber unterhalten.
Ja, das glaube ich auch. Also für mich ist das auch eine sehr persönliche Folge, weil meine Eltern sind beide auch Physiker und insbesondere mein Papa, der verehrt Albert Einstein so ein bisschen. Mhm. Ist auch sehr lustig, weil meine Eltern sind in dem Jahr geboren, in dem Albert Einstein gestorben ist.
Ach.
Und ich bin quasi aufgewachsen mit so ein bisschen den Ansichten und ja, dem Menschen Albert Einstein so ein bisschen. Genau, das war bei uns so ein bisschen, jetzt nicht permanent, aber im Prinzip schon einfach gegenwärtig.
Genau. Wie spannend. Also ist das der Grund dafür, dass du so viel über Einstein weißt?
Ja, schon. Also so grundlegend. Und dann habe ich mich natürlich vorbereitet für die Folge. Genau, um noch ein bisschen mehr im Detail zu wissen über Einstein. Aber so ein bisschen die Art zu denken, wie er so gedacht hat, wie er so gelebt hat, das ist so das, was bei mir in der Familie sehr angesehen war und eben wir auch ein bisschen übernommen haben.
Mm. Ja, das ist cool, weil, wie gesagt, ich weiß nur die Basics und gerade dieses, wer war Einstein eigentlich als Mensch und was war seine Art zu denken, das finde ich super spannend und ich freue mich da dann heute mehr drüber zu lernen.
Ja.
Und ist auf jeden Fall cool, dass du mich an diesem Wissen teilhaben lässt.
Ja, schau.
ja, wo starten wir denn? Ich würde sagen, wir starten am Anfang. Also eine Sache, die ich weiß, ist, dass Einstein in Deutschland geboren ist. Mhm. 1879 war das in Ulm. Also Ende des 19. Jahrhunderts. Ja. Dann ist die Frage, wie sieht zu dem Zeitpunkt denn so die Landschaft aus? Was war Ende des 19. Jahrhunderts denn los? In welche Welt ist Einstein da so reingeboren?
Also wir sind ja noch vor den beiden Weltkriegen. Mhm. Ja. Deutschland ist zum einen in dieser Zeit Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ein Land oder eigentlich das Land, das die Wissenschaft geprägt hat, das sehr viel Wert darauf gelegt hat. Und gleichzeitig aber auch ein sehr für Kinder ein Land mit sehr vielen Regeln, insbesondere in der Schule, sehr viel Strenge und so weiter, was Einstein gar nicht entgegengekommen ist.
Also okay, also ein kleiner Rebell von Anfang an.
Genau, er hat sich nie, und das zieht sich im Prinzip durch sein Leben, er hat sich nie und zu keiner Zeit irgendwo eingeordnet, untergeordnet, irgendwas gemacht, nur weil man das jetzt gemacht hat. Egal, ob das jetzt seine Professorenkollegen waren oder ob das die Kinder in der Schule sein sollten oder ob Ehemänner so sind, wie sie sein sollen oder so. Das muss man von ihm wissen. Er war nie irgendeiner, der irgendwas gemacht hat, weil man es gemacht hat, sondern er hat immer seinen eigenen Kopf gehabt. Er war immer ein Eigenbrötler. Und so ist er auch aufgewachsen.
Das ist ja auch so das ist ja auch so diese Urban Legend, die man kennt, dass Einstein irgendwie schlecht in der Schule war und Einstein schlecht in Mathe war. Jetzt, nachdem du das erzählt hast, kann ich mir gut vorstellen, okay, eine Schule, vor allem wie sie damals war, ist dann natürlich für jemanden dieser Art ein sehr schwieriges Umfeld. Stimmt es denn, dass Einstein schlecht in Mathe war?
Also nein, das stimmt nicht. Diese Legende hält sich dahingegen, dass jemand ihn biografiert hat, der das Schulsystem falsch verstanden hat, weil diese Legende kommt daher, Einstein hatte eine 6 in Mathe im Schweizer Schulsystem. Aber das Schweizer Schulsystem war genau umgekehrt wie das deutsche Schulsystem. Also eine 6 bedeutet die bestmögliche Note. Daher kommt es, das war quasi ein kulturelles Missverständnis sozusagen. Nichtsdestotrotz war es aber so, dass er ja anfangs in Deutschland zur Schule gegangen ist. Da hat man gesagt, er wäre irgendwie ein bisschen zurückgeblieben, könnte sich nicht so einfügen, ist aber dann trotzdem in München aufs Gymnasium gekommen und hat sich da aber schwer getan. Und letztendlich ist es so, dass seine Familie dann in die Schweiz gegangen ist und er quasi sollte zurückbleiben und das Abitur in Deutschland machen, aber das hat nicht funktioniert. Letztendlich hat er sich dann im Prinzip so ein bisschen auch zerstritten, weil er war ja Jude und er hatte da immer Probleme, weil es keinen richtigen jüdischen Unterricht da gegeben hat, sondern es war dann so, er war dann im Religionsunterricht und da wurde dann halt gesagt, ja, die Juden hätten Jesus umgebracht und dann wurde er gemobbt deswegen und so. Okay. Und ist da nicht wirklich klargekommen und ist dann letztendlich in die Schweiz. Und dort dann hat er dann sein Matura, heißt es dort, gemacht, also das Abitur gemacht. Und dort ist er viel besser zurechtgekommen, weil das sehr viel liberaler dort war als eben in quasi Bayern. Und hat dort dann eigentlich ein sehr gutes Abitur gemacht. Hat aber davor probiert, als jüngster Teilnehmer ohne Abitur, das ging damals, in der Schweiz an der Universität aufgenommen zu werden, ist dort aber dann durchgefallen, nicht in den Naturwissenschaften, also nicht in Mathe oder Physik, sondern in Französisch und ich glaube in irgendwas Biologie-Relevanten. Und er sagt aber auch später, das war völlig in Ordnung, weil er eben diese allgemeine Bildung da noch nicht hatte und hat dann tatsächlich das Abitur gemacht.
Okay,
was man vielleicht noch ganz kurz zu dieser Zeit ganz allgemein sagen kann, es war, wenn man das jetzt heute vergleicht, ja, wenn wir sagen, wir wollen eine wissenschaftliche Karriere oder so, dann ist das ja alles sehr vorgegeben. Man muss studieren, man muss dann da an den entsprechenden Instituten sein und es ist relativ schwierig, eine Karriere zu machen. Und damals war das anders. Damals gab es noch nicht so viele. Das war eine Zeit der ganzen großen Physiker am Ende des Tages. Also ich kann, wenn ich dir einen Namen sage, den kennt, die kennen die Leute, ja. Also Wilhelm Konrad Röntgen, Max Planck, Marie Curie, Ernest Rutherford, all die großen Physiker, die man auch lernt. Also ich, wo mich damit beschäftigt hat, es ist jeder zweite Name, der vorkommt, ist was, wo ich eine Verbindung zu irgendeinem Gesetz, irgendeiner Regel, irgendeinem Ding, was ich im Studium gelernt habe. Ja. Und das war die Zeit. Und es war so, man kann es sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein Gründer-Hub. Ja, es war sehr viel Aufbruch, sehr viel neue Entdeckungen, revolutionäre Sachen wurden entdeckt. Man hat sich einfach zusammengetroffen, einfach diskutiert, philosophiert. Das war eine sehr, sehr große Zeit der Physiker, wo es eben möglich war, mit genialen Ideen einfach oder ja, sozusagen gehört zu werden und da in so eine Familie aufgenommen zu werden. Und, und davon hat Einstein dann später schon auch profitiert. Ja. Was jetzt heute, glaube ich, so nicht mehr funktionieren wird.
Okay, also Einstein ist auch einfach in eine sehr besondere Zeit hineingeboren worden, was Wissenschaft und Physik anging. Also, das sind ja alles Namen, wenn man jetzt Physik sagt, Physik hört, das sind ja die Namen, die man damit verbindet, ne, zusammen mit Einstein. Okay, ist also genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort geboren worden, um eben Physik mitzuschäben, um Pionier zu werden. Gut, das heißt, wir haben so ein bisschen verstanden, Einstein, es stimmt nicht ganz, dass Einstein schlecht in Mathe war. Einstein hatte so seine Schwierigkeiten mit Regeln und Normen in der Schule, ist aber insgesamt dann doch ganz gut durchgekommen. Und dann hast du gesagt, sein erster Versuch an der Uni aufgenommen zu werden, das hat nicht funktioniert. Wie ist er dann trotzdem zur Physik gekommen?
Genau, er hat dann eben das Abitur gemacht. Vielleicht, was ich auch noch ganz cool finde, was ich gerade vorhin vergessen habe, was ich unglaublich interessant finde, Einstein war ein sehr, sehr guter Geiger. Also der hat sehr gut Geige gespielt, der hat sogar auch Konzerte gegeben mit tausenden Zuhörern und so. Und ich finde das unglaublich interessant, weil es gibt so viele Wissenschaftler, die auch sehr gute Musiker sind. Und ich finde das so cool, weil das eigentlich so gut zusammengeht. Und eben oft so ist, dass eben Wissenschaftler sich da dann quasi emotional ausdrücken können in der Musik, weil sie oft sozial nicht so, das für sie nicht so einfach ist und das so ein Weg ist, sozusagen die Emotionalität auszudrücken. Und das war für Einstein auch so. Und das finde ich irgendwie sehr cool. Und der war halt auch, wie diese Menschen so, diese genialen Menschen so sind, wenn sie was machen, dann machen sie es so 1000-prozentig. Und das war wohl halt bei ihm beim Geigespielen genauso. Also der hat dann halt versucht, wirklich diese Lieder, die er dann sozusagen perfekt auszudrücken. Und ich habe Zitate gelesen, also er hat wohl sehr gut Mozart gespielt, dass die Leute sagen, für sie war es, als würde Mozart vor ihnen stehen, wenn er Mozart gespielt hat.
Ja, das ist schon eine heftige Aussage. Und du hast gesagt, er hat auch Konzerte gespielt vor sehr großen Mengen, auch schon in seiner Kindheit und Jugend.
Also in der Kindheit und Jugend hat er noch nicht vor großen Mengen gespielt, aber er hat sehr, also seine Mutter war da sehr darauf bedacht, dass er von klein auf schon musiziert und er hat dann eben mit sehr viel Fleiß ist er da dabei geblieben und hat dann eben gespielt, eben sowohl quasi Hausmusik als auch eben Konzerte, auch Konzerte für seine Studenten und manchmal hat er, wenn er irgendwo einen eingeladenen Vortrag gehalten hat, hat er danach dann noch auf der Geige den Zuhörern was vorgespielt.
Ja, wie cool. Ja, überleg mal, wenn er da vielleicht irgendwie eine größere Ambition karrieretechnisch gehabt hätte, dann wäre Einstein vielleicht heute ein bekannter Musiker und nicht eben der Pionier der Physik geworden. Ne? Ja, wer weiß, was dann, wie die Geschichte dann gelaufen wäre.
Genau. Und ich finde das irgendwie ziemlich cool. Und das sieht man eben relativ häufig, dass Musik und Wissenschaft sehr gut miteinander kann. Genau. Und eben das wusste ich tatsächlich von ihm bisher auch nicht, dass er so ein guter Musiker auch war.
Nee, ist mir auch neu. Aber klar, Musik, vor allem klassische Musik, ist ja auch ein sehr logisches System oftmals. Genau. Ja, was dann mit Emotionen verbunden eben diese Besonderheit hat.
Genau. So, und jetzt.
Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Sorry. Zurück. Physik. Ja,
genau. Also. Er hat dann das Abitur gemacht und mit dem Abitur konnte man dann studieren. Und er hat dann an der Eidgenössischen Polytechnischen Hochschule in Zürich, wollte er Mathe-Physik-Lehrer werden. Mhm. Also er hat Lernen studiert. Manche seiner Professoren fanden, er wäre nicht talentiert genug. Mhm. Und er soll doch bitte was Einfacheres studieren, wie zum Beispiel Medizin oder Juristerei.
Okay.
Und dann war seine Aussage nur, ah ja, da bin ich noch schlechter, warum soll ich es nicht mal mit der Physik probieren? Mhm. Und das war quasi sein Grund, also warum er dann Physik studiert hat.
Okay.
So seine offizielle Begründung. Was man aber noch dazu sagen muss, ist, dass er sich von klein auf immer wieder die Frage gestellt hat, wie funktioniert das, warum funktioniert das? Das war so sein innerer Drang, er wollte immer verstehen, wie die Welt funktioniert. Ja. Mhm. Und so war das. Und dann hat er quasi eben Physik studiert. Er war kein besonders guter Student, weil er war so ein bisschen faul und er war so ein bisschen, er hat immer nur Dinge gescheit gemacht, die ihn interessiert haben. Und viele Dinge haben ihn halt nicht interessiert. Und es hat ihn halt nicht interessiert. Er wollte halt nicht die ganzen Formeln von der Tafel abschreiben. Das war ihm irgendwie zu blöd und so. Und dann hat er kein gescheites Skript gehabt. Dann ist er nicht in die Vorlesung gegangen. Dann hat er nicht gewusst, was besprochen ist und so weiter und so fort. Und dann war natürlich das mit den Prüfungen immer ein bisschen schwierig. Und er hat sich im Prinzip halt da durchgewurstelt und hat sich dann am Ende quasi, hat er halt gute Freunde gehabt, die sehr fleißig waren und hat dann am Ende, also früher war das ja so, dass man eigentlich im Prinzip am Ende einfach nur die Diplomprüfung gemacht hat, die dann nahezu alles gezählt hat quasi und hat dann sozusagen sich mit den Notizen und dem Wissen seiner Studienfreunde quasi sein Diplom dann halt geschafft.
Okay, also hat sich das aus seiner Kindheit quasi oder seine Persönlichkeit weiter gefestigt. Genau. Ein sehr intelligenter Mensch, der aber irgendwie nicht in sehr starre Systeme passt.
Genau. Also hier schreibt er, um ein guter Student zu sein, muss man eine Leichtigkeit der Auffassung haben. Willigkeit, seine Kräfte auf all das zu konzentrieren, was einem vorgetragen wird. Ordnungsliebe, um das in den Vorlesungen Dargebotene schriftlich aufzuzeichnen und dann gewissenhaft auszuarbeiten. All diese Eigenschaften fehlten mir gründlich, was ich mit Bedauern feststellte.
Okay. So. Weißt du, was mich jetzt interessiert? Aber ich glaube, da greife ich ein bisschen zu sehr vor. Das können wir aber gerne später dann aufnehmen. Einstein hat ja auch gelehrt. Mich würde später interessieren, inwiefern er seine Lehre daran angepasst hat. Aber bleiben wir erstmal beim.
Was ich noch halt spannend finde, ja, also ist nicht in die Vorlesung gegangen und so weiter. Aber, und er sagt dann ja, okay, er hat halt ein schlechtes Gewissen, aber er kann damit in Frieden leben, dass er ein schlechtes Gewissen hat und dass er halt nicht in die Vorlesung geht.
Okay.
Und dann später schreibt er, einigen Vorlesungen folgte ich mit gespanntem Interesse, sonst aber schwänzte ich viel und studierte zu Hause die Meister der theoretischen Physik mit heiligem Eifer.
Oh, okay.
Das heißt also, er hat schon studiert, nur halt nicht das, was die Dozenten wollten. So, ja, genau.
Wer waren die Meister der theoretischen Physik, die zu dem Zeitpunkt die wichtigen waren?
Sachen. Also ich würde vermuten Maxwell auf jeden Fall. Mhm. Das sind ja diese theoretischen Elektromagnetismus. Vermutlich Helmholtz, Kirchhoff, Hamilton. Mhm. Ja, diese Klassiker, Laplace, Lagrange. Mhm. Genau, Euler wahrscheinlich, Bernoulli.
Okay.
Genau. Newton also mit Sicherheit ist jetzt kein Theoretiker, aber Newton mit Sicherheit, also er hat sich auch, oder er wird auch bezeichnet als einer der letzten Newton-Anhänger. Genau. Mhm. Und also, okay. Ja, so, genau, ja.
Also, Einstein hat dann das Studium bestanden.
Geschafft.
Ist, hat sich da so durchmanövriert. Und was hat er dann gemacht?
Genau, und das war dann so ein bisschen natürlich das Problem, nachdem er halt nicht in die Vorlesung gegangen ist und natürlich kein so besonders guter Student war, da haben ihn die Professoren auch nicht so gut gekannt und so weiter. Und dann war es natürlich schwierig, an der Uni einen Job zu bekommen. Mhm. So, und dann ist er, und das weißt du mit Sicherheit, das ist ja sehr berühmt, dann ist er, war er in der Schweiz am Patentamt.
Mhm. Ja.
Hat dort gearbeitet. Das hat ihm, glaube ich, sehr getaugt, weil da konnte er halt so seine Arbeitszeit abarbeiten, hat gutes Geld verdient und hat sich damit quasi seinen Lebensunterhalt verdient. Aber es war nicht so, dass er das wollte oder so, sondern der hat halt gearbeitet, um halt Geld zum Leben zu haben. So, ja. Und er sagt immer, oder er hat halt mal gesagt, dass er quasi 8 Stunden im Patentamt arbeiten und dann hat er noch 8 Stunden Zeit für die Physik. So war das quasi. Er hat da aber gute Kontakte geknüpft und ich glaube, es war schon eine ganz gute Zeit für ihn, ja. Und es war ja auch eine seiner erfolgreichsten Zeiten, ja.
Was meinst du mit, es war eine seiner erfolgreichsten Zeiten?
Ja, er hatte
da schon seine ersten Publikationen.
Genau, also in dieser Zeit hat er die Publikation zur speziellen Relativitätstheorie angefertigt. Und okay. Das muss man sich auch mal vorstellen, das ist heute, würde das glaube ich so auch nicht mehr passieren, dass jemand, der in Anführungsstrichen nur ein Diplom hat und nicht in der Wissenschaft arbeitet, dann Sachen publizieren kann, die dann weltweit Anerkennung finden, wo dann die großen Professoren drauf anspringen und so weiter. Das ist sowas, das würde heute so nicht mehr funktionieren.
Okay, dafür ist die Welt der Wissenschaft heute zu durchstrukturiert. Aber ich finde es auch, also ich finde es einerseits beeindruckend, dass er halt so casually neben seinem Vollzeitjob dann halt noch die bekanntesten Physiktheorien ausgearbeitet und publiziert hat. Das ist ja erstmal auch eine krasse Arbeitsleistung. Und dann auch wieder der Punkt, es hätte halt auch nicht oder es hätte so einfach auch ganz anders laufen können, ne? Wenn er gesagt hätte, ja, irgendwie, ich bin mit dem Job jetzt hier ausgelastet und ich möchte in meiner Freizeit vielleicht lieber mehr Geige spielen, hätte das bedeutet, okay, der Mann hat keinen Job in der Wissenschaft bekommen, die allgemeine Relativitätstheorie wird dann halt nicht publiziert.
Genau. Das ist aber, man muss das aber auch sehen, letztendlich hat er halt gearbeitet, um Geld zu verdienen und den Rest seiner Zeit hat er mit Physik verbracht und er hat auch wirklich in seiner Freizeit mit Freunden, Kollegen, die haben nur über Physik diskutiert, dann hat er so eine Akademie gegründet, wo sie sich zu dritt getroffen haben und dann haben sie irgendwelche Publikationen gelesen und haben dann Mittag gegessen und dann haben sie darüber diskutiert, zum Teil Wochen, Monate lang haben sie diskutiert, philosophiert, ja, und das war sein Leben. Okay, heißt aber gleichzeitig, der war ja verheiratet und hatte Kinder, die Familie war für ihn nichts. Also der, er hatte eine Frau, Mileva Einstein, eben Kind mit Kindern, aber sehr unglücklich, sie war sehr unglücklich, weil er sich halt überhaupt gar nicht um die Familie gekümmert hat. Er hat dann auch, später war er dann noch ein zweites Mal verheiratet, da hat er dann halt oft, ist er dann ausgeflippt, wenn die Frau gesagt hat, wir machen das, dass er immer gesagt hat, red nicht von mir, red von dir und mir, aber es gibt kein wir und kein uns. Ja, so, das war halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, die andere Seite, die dann im Prinzip dem ein bisschen zum Opfer fällt halt.
Ja, okay, also so. die Physik war ganz klar seine große Liebe.
Ja.
Und also das sagt man ja nicht nur so, Genie und Wahnsinn liegt halt manchmal nah beieinander, ne? Und ich finde es aber auch spannend, weil, wie ich zu Beginn ja gesagt habe, ich weiß so die Basics über ihn als Menschen, was er so gemacht hat, aber da steckt halt auch ein Mensch dahinter, ne? Ein Mensch, der vielleicht auch nicht ganz so perfekt war und der zwar in der Physik sehr Großes geleistet hat, aber wo dann auch andere Menschen, Frau und Kinder, vielleicht drunter gelitten haben, ne? Dass er eben kein präsenter Vater genau. war oder da in der Beziehung einfach ja vielleicht auch seine Pflichten, die er dann gegenüber der Familie vernachlässigt
genau.
hat.
Aber nicht aktiv böswillig oder so. Der hat sowohl Mileva als auch Elsa geliebt, ja. Aber es ist halt hinten runtergefallen am Ende des Tages für ihn.
Ja, vielleicht auch wieder, weil auch Familie in dem Sinne auch wieder so ein geschlossenes System ist, was halt nach bestimmten Regeln funktioniert, ne?
Genau, und das war nichts für ihn. Ja. Hat er immer gesagt, er braucht seine Freiheit, er braucht seine Eigenbrötlerei, er braucht seinen, ja. Und genau, wäre er anders, wie du gesagt hast, er wäre jetzt ein Familienmensch gewesen, ja. Dann hätte er wahrscheinlich da halt seinen Job, weil er hat gut verdient im Patentamt, ja. Damals schon 4.500 Franken im Monat. Das war ein sehr, sehr gutes Gehalt. Mhm. Ja. Und
okay, also ein Freigeist, ein Genie und jemand, der sich nie so richtig anpassen konnte.
Genau.
Und in dieser Zeit ist dann viel entstanden, wie du gesagt hast. Wie lange ging denn dann diese Zeit beim Patentamt? Und wir wissen ja, diese Zeit ging irgendwann vorbei und irgendwann ist er dann doch in der Wissenschaft gelandet. Wie ist das passiert und wann ist das passiert?
Genau, also er war im Patentamt von 1902 bis 1909, 7 Jahre. Und ja, und wie gesagt, 1905 hat er dann die spezielle Relativitätstheorie publiziert und dann wurde man aufmerksam auf ihn und dann hat er Kontakte gehabt und so weiter. Und jetzt muss ich einmal ganz kurz nochmal, weil er hat am Anfang sehr, sehr häufig dann Institute und Universitäten gewechselt. Deswegen möchte ich das einmal kurz nachschauen, damit ich nichts in der Reihenfolge nichts Falsches sage, weil er war oft war er dann nur ganz kurz wo. Er war in der Schweiz bis 1914 und wie war das? Genau, in Bern. Genau, hat er sich habilitiert, genau, so war es, genau. In Bern hat er sich habilitiert, quasi neben seinem Beruf. Und damit war er dann berufungsfähig sozusagen.
Habilitiert dann, bedeutet, er hat quasi seine Berechtigung für eine Professur sich erarbeitet.
Genau. Und dann hat man ihn auch 1909 eben als Dozenten für theoretische Physik an die Uni Zürich berufen. Und spannend ist auch, dass Einstein theoretischer Physiker war und er hat auch nie, also er hat immer gesagt, das Praktische kann er nicht. Er kann nur denken. So, ja, und alles andere war nicht Science. Das war für ihn aber auch gar nicht so einfach, weil er immer gesagt hat, solange die Ideen eines Theoretikers nicht bewiesen sind, ist es nichts wert. Ja, es ist nur Dinge, nur Theorien sind nur dann was wert, wenn sie bewiesen werden können oder bewiesen werden. Und das war gar nicht so einfach für ihn, aber er wusste halt auch immer, wo seine Grenzen sind und was er halt nicht kann. Und das, was er nicht kann, das hat er halt bleiben lassen. Ja, genau. Und du hast vorhin gefragt, wie das denn mit dem Lernen war. Und das mit dem Lernen, das war nicht so gut.
Okay, also, auch da war er ein bisschen speziell.
Er war wohl sehr speziell. Später, also er wurde dann schon besser, aber quasi, wo er dann sozusagen weiterberufen wurde, da haben sie dann immer gesagt, ja, das ist halt ein Superwissenschaftler und ja, das mit der Lehre, das lernt er schon, weil er ist ja intelligent und er wird sich andauernder Kritik nicht verwehren können. Ja, also sie haben quasi gehofft, dass wenn sie ihm oft sagen, wie es denn besser wird, dass er dann auch bessere Vorlesungen macht. Es war wohl so, dass er insbesondere Grundlagenvorlesungen war wohl gar nicht gut, weil ihn das nicht so richtig interessiert hat. Dann hat er sich nicht gut vorbereitet. Das hat er auch immer selber gesagt. Da hat er nicht den Elan gehabt, sich vorzubereiten. Und dann war die Vorlesung halt auch nichts. Ja, und dann sind die Studenten auch nicht mehr gekommen. Sachen, die ihn interessiert haben. Und dann später gibt es einige Studenten, die dann in speziellen Kursen von ihm waren, die dann gesagt haben, sie haben halt gemerkt, wenn es ihn interessiert hat, dann war es total toll. Dann haben sie gesagt, dann war die Vorlesung so gut und so ausführlich und so toll animiert zum Denken, dass sie gesagt haben, sie könnten die Vorlesung danach selber halten. Aber halt immer dann, wenn es ihn nicht so richtig interessiert hat, war es halt entsprechend schlecht. Und so war das dann immer so ein bisschen Teil, dass er oftmals dann Jobs bekommen hat. Das waren so, wo keine Lehre dabei war.
Okay, also reine Forschung einfach.
Man wusste das, dass er nicht so ein besonders guter Dozent ist und hat dann oftmals, hat er eben Jobs bekommen, die eben entsprechend.
Hat er auch nie die Leidenschaft dafür entwickelt, sein Wissen irgendwie in Vorlesungen weiterzugeben? War das einfach nichts, was ihn interessiert? Weil er hat ja viel geschrieben und ich denke, da war schon von seinem geschriebenen Vermächtnis habe ich schon den Eindruck, er wollte das auch weitergeben, er wollte das in die Welt hinaustragen, aber irgendwie die Lehrer an der Uni hat er da einfach nicht als Zweck oder als Mittel dafür gesehen?
Genau, das war einfach nicht seine Art, sondern das, was er geliebt hat, war mit Leuten zu denken, zu reden, zu diskutieren, zu philosophieren. Das war seine Art und Weise, quasi sein Wissen weiterzugeben. Und er hatte dann auch Doktoranden und so. Und zu denen hat er dann halt oft gesagt, ja, wären Sie doch ein bisschen früher zu mir gekommen, dann hätten wir drüber reden können, hätten wir die Lösung gleich gefunden. So, das war mehr seine Art, einfach mit den Leuten zu sprechen. Aber das geht natürlich halt in der Vorlesung nicht, sondern das geht dann halt erst später oder im kleinen Kreis, wo man sich dann eben, also es gibt Studenten, die berichten, in einer kleinen Vorlesungsrunde, da haben sie dann diskutiert und danach sind sie ins Café gegangen und wo das Café zugemacht hat, hat er sie noch nach Hause eingeladen und sie haben halt einfach diskutiert, philosophiert, Ideen entwickelt. Das war so seine Art, quasi sein Wissen weiterzugeben, aber halt nicht in diesen wieder, das immer wieder,
nicht in den Strukturen, die dafür vorgesehen waren. Ja.
Genau. Genau. Und dann 1914 ist er nach Berlin an die Preußische Akademie der Wissenschaften und auf Drängen von Max Planck damals. Also da haben wir jetzt zwei, also Max Planck hat ihn sehr quasi gefördert und war sehr, sehr überzeugt von ihm. Und dann haben wir da, sieht man schon, da kommen dann diese großen Wissenschaftler irgendwie zusammen in so eine Gruppe. Genau. Und da war er dann tatsächlich von allen Lehrtätigkeiten befreit in Berlin und konnte nur forschen. Und in der Zeit hat er dann die allgemeine Relativitätstheorie, also hat er seine spezielle Relativitätstheorie verallgemeinert und dort dann publiziert.
Okay. Ja, man muss auch sagen, Deutschland war ja zu dem Zeitpunkt auch so, dass der Hub für Wissenschaft, für Physik, für Naturwissenschaft, auch ne, für andere Wissenschaften, aber gerade für Naturwissenschaften, da kommt ja dieses ganze Land der Dichter und Denker wieder ins Spiel. Deutschland war da, glaube ich, der Place to be damals, oder?
Genau, absolut, absolut. Das war da, wo man sein musste, insbesondere dann da vom Ersten Weltkrieg, auch nach dem Ersten Weltkrieg noch, das war, ja, wie du sagst, the place to be.
Okay, jetzt dann ein bisschen fast forward.
Ja, sorry.
trotzdem ist Einstein dann irgendwann in die USA gegangen. Wie ist das zustande gekommen?
Genau, lass uns einmal, was wir nicht überspringen sollten, ist, dass er 1921 Nobelpreis gewonnen hat. Nicht für die Relativitätstheorie, sondern für seine Arbeit zum Welle-Teilchen-Dualismus, also Quantisierung vom Licht. Das ist eigentlich auch und sagt auch selber eigentlich seine größte wissenschaftliche Leistung, gar nicht die Relativitätstheorie, sondern das. Und wieder ein Fun-Fact, er war damals schon geschieden von Mileva. Und er hat aber damals schon, also 1919 haben die sich scheiden lassen. Und hat aber 1919, da hat man schon gemunkelt, er bekommt den Nobelpreis, ihr damals schon das Geld aus dem Nobelpreis versprochen. Und habt ihr dann auch, ihr und den Kindern das Geld, das Preisgeld dann überlassen. Mhm. Und noch ein cooler Fact sozusagen, in 1919 wurde die allgemeine Relativitätstheorie experimentell, also die Gültigkeit der allgemeinen Relativitätstheorie experimentell bewiesen. Von Arthur Stanley Eddington bei einer Sonnenfinsternis konnten die messen, dass quasi das Licht von anderen Sternen, weil die Sonne war ja dann verdeckt, dann hat man das Licht von anderen Sternen gesehen und sie konnten nachweisen, dass dieses Licht durch die Sonne abgelenkt wird. Und Einstein hat vorhergesagt in der allgemeinen Relativitätstheorie, dass das abgelenkt wird um 1,75 Bogensekunden und gemessen haben sie 1,7 Bogensekunden. Und damit war die Gültigkeit der allgemeinen Relativitätstheorie bewiesen. Und das war für Einstein unglaublich erleichternd, weil er eben halt der Ansicht war, nur wenn Sachen quasi bewiesen werden können, dann ist es gültig. Und das war für ihn sozusagen mit seine größte Bestätigung, dass er sozusagen richtige Dinge tut. Genau. So, okay. Und jetzt können wir...
Jetzt muss ich da aber nochmal einhacken. Ja. Ich habe nämlich gerade zwei Dinge gelernt. Einmal nochmal so ein bisschen mehr über Einstein als Menschen. Zum Beispiel, dass er sein Preisgeld seiner Ex-Frau und seinen Kindern gegeben hat, was ja ein sehr feiner Schachzug ist, vor allem wenn das da vorher nicht so gut gelaufen ist. Also einmal das und einmal, dass Einstein den Nobelpreis für den Welle-Teilchen-Dualismus bekommen hat, was ganz ehrlich nicht das Erste ist, woran ich denke, wenn ich an Einstein denke. Und ich weiß, das ist jetzt immer so blöd gefragt, ob du das ganz grob umreißen kannst, weil das selbstverständlich nichts ist, was man jetzt mal einfach so innerhalb von 2 Minuten erklärt. Aber ich zum Beispiel weiß nicht, worum es da geht. Kannst du das einmal ganz kurz erklären, was ist, ja, ganz grob die Theorie, was hat er sich da gedacht?
Ich kann es versuchen. Ja, so. Also, Max Planck hat ja postuliert, rausgefunden, dass Energie nicht kontinuierlich übertragen wird, sondern quantisiert, nennt man das. Also in kleinen Paketen.
Okay.
Und diese kleinen Pakete haben immer als gemeinsame Konstante das Planck'sche Wirkungsquantum H. Okay? Also die Energie ist quantisiert in H mal und dann die Wellenlänge von dem Licht sozusagen, das ausgesendet wird. Okay? Das heißt, es ist quasi, dieses Wirkungsquantum ist das Verhältnis zwischen Energie, abgegebener Energie und Frequenz von dem Licht. Okay? Das hat man aber damals nicht wirklich verstanden. Also Planck hat das rausgefunden sozusagen, aber man hat nicht wirklich, und auch er hat das nicht wirklich verstanden. Er hat das postuliert und dann hat er aufgehört. Letztendlich so. Und Einstein hat es dann weitergedacht. Ja, was bedeutet das? Und er hat dann, also Einstein hat dann angefangen, dieses Phänomen der sogenannten Quantisierung auf alle Strahlung auszuweiten. Licht, Wärme, Röntgenstrahlung, auf alles. Okay? Und was ja passiert, wenn man jetzt Licht auf Metall oder auf ein Material schießt sozusagen, dann können da Elektronen rausgeschossen werden. So. Und dieser Effekt lässt sich jetzt eben mit Licht als Welle nicht erklären. Aber mit Licht als Quant, also als Teilchen, schon.
Okay.
Und Einstein, also wenn ich jetzt sage, das ist einfach ein definiertes Energiepaket und wenn dieses Energiepaket genau passend ist sozusagen zu diesem Elektron, kann das Elektron rausgelöst werden. Ja, wenn genau der Energieübertrag passt, damit sozusagen die Bindungsenergie, die das Elektron am Atom hält, genau überwunden wird, dann wird das Elektron eben rausgeschossen. Und so hat er quasi das weitergedacht. Also Welle reicht nicht, um das zu erklären, aber eben dieses Entdeckung von Planck funktioniert schon. Das heißt, Licht ist sowohl Welle, das wusste man ja schon, als auch Teilchen. Und das nennt man eben Welle-Teilchen-Dualismus. Und damit hat er dann den sogenannten photoelektrischen Effekt vorhergesagt, der dann auch eben bewiesen wurde, dass die Energie dieser Elektronen, die man dann hat, die wird größer durch die Änderung der Frequenz der Strahlung. Also wenn man jetzt hat, also von der Farbe des Lichts. Mhm. Ja? Und bei UV-Licht ist es am größten und bei Infrarotlicht ist es am kleinsten. Also es hängt nicht jetzt ab, dass man heller reinstrahlt, sondern nur von der Energie des Lichts, Lichtquants, entsprechend von der Farbe. Und das ist sozusagen der große Verdienst von Albert Einstein, das erkannt zu haben, dass es da diesen Dualismus gibt und eben diesen Gedankengang von Max Planck eben halt sich zu trauen, quasi weiterzuführen und damit eigentlich alles, was gegeben war oder was man als gegeben hingenommen hat, zu revolutionieren.
Okay.
Also ich meine, man hat halt gedacht, Licht ist eine Welle und Einstein hat dann weitergedacht und das wurde dann eben auch gezeigt, dass eben Licht nicht nur eine Welle ist, sondern auch ein Teilchen und das war halt fundamental neu und dafür hat er dann den Nobelpreis eben bekommen. So, okay. Das ist mal ganz einfach erklärt.
Ja, perfekt, dankeschön. Jetzt wissen wir, wofür Albert Einstein den Nobelpreis bekommen hat. Und danach, wie ging es weiter? Er hat dann den Nobelpreis noch in seiner Zeit in Deutschland bekommen. Was ist dann passiert?
Genau, ja, und dann ist der Nationalsozialismus passiert letztendlich. Mhm. Und ganz, ganz wichtig zu wissen über Einstein ist, Einstein war Zeit seines Lebens immer Pazifist. Mhm. Er war einfach Naturwissenschaftler durch und durch und er war immer, alle Menschen sind gleich und er hat alles durch Diskurs gelöst und nie durch Konflikte. Also auch wenn sich dann in irgendwelchen Diskussionen Konflikte ergeben haben, dann hat er immer gesagt, jetzt machen wir mal eine Pause. Dann waren alle still, er hat überlegt, gedacht und nach ein paar Minuten hat er den Konflikt gelöst. Also er war immer auf Frieden aus und das war sein Hauptding. Mhm. Und es war dann sehr problematisch, weil in der Zeit des Nationalsozialismus sollten die Wissenschaftler in Deutschland instrumentalisiert werden, politisch instrumentalisiert. Und das wollte er nicht. Es haben dann im Prinzip Wissenschaftler, deutsche Wissenschaftler sozusagen, sollten ein Manifest unterschreiben, das im Prinzip halt, das genau zu erklären würde zu weit, aber das letztendlich dazu führt, dass die Wissenschaftler sozusagen den Nationalsozialismus quasi gutheißen. Hm. Und das hat er nicht unterschrieben. Er hat eher ein Gegenpapier unterschrieben und das bedeutet dann letztendlich, dass er natürlich dann nicht in Deutschland bleiben konnte. Insbesondere auch war er, also es gab immer schon wieder Hetze gegen ihn, mhm. weil er ja Jude war. Mhm. Und zusätzlich, weil die Briten ihn ganz toll gefunden haben und er da sehr viel korrespondiert hat, oft eingeladen war und so weiter. Und die Briten waren ja der Feind für Deutschland. Und es hat halt einigen Menschen nicht so gepasst. Und dann ist er letztendlich in die USA. Da hatte er davor schon immer wieder Forschungsaufenthalte und so weiter. Und dann ist er hat er einen Ruf bekommen nach Princeton in den USA. Ja. Und da habe ich gehört, da warst du letztens.
Da war ich, ja. Ich finde aber auch, das sagt wieder, oder das ja, gibt wieder so einen Einblick über ihn als Menschen, dass er eben nicht nur in die USA ist, weil er in Deutschland verfolgt wurde zum Beispiel, eben weil er Jude ist, sondern weil er sich auch von Anfang an sehr, sehr klar dagegen positioniert hat. Ne? Ja. Das sagt auch einfach viel über seinen Charakter wieder aus. Da habe ich später auch noch mal eine Frage, die werfe ich dann aber ein, wenn es soweit ist. Erstmal, ja, ich war in Princeton. Ich hatte die Möglichkeit, einmal an die Uni Princeton zu fahren und war tatsächlich auch am Institute for Advanced Study, wo unter anderem Einstein eben auch geforscht und, soweit ich weiß, auch nochmal ein bisschen gelehrt hat. Und das war super cool, sich den Ort anzuschauen. Das Ganze hat einfach eine, einfach dadurch auch eine gewisse Wirkung und habe da auch eine Führung gemacht und konnte mir das alles anschauen und es war auch einfach super beeindruckend und hat dann eben auch einen sehr, sehr starken Einblick eben in diese Zeit gegeben, zu der diese ganzen großen physikalischen Entwicklungen passiert sind. So jetzt, klar, wird auch weiter geforscht und an der Physik gearbeitet, aber damals war einfach so viel los und das war so ein Hotspot zu der Zeit. Also ja, kann ich gerne ein paar Fotos nachreichen.
Ja.
Zeige ich euch gerne. Und ja, kann ich auch sehr empfehlen, wenn man mal da in der Nähe ist. Princeton ist tatsächlich nur eine Stunde von New York entfernt mit dem Zug. Mhm. Das ist wirklich gut machbar. Da kann man hinfahren und sich das mal anschauen.
Ja, cool.
Ist wahrscheinlich gerade nicht die beste Reisezeit für die USA. Aber wenn hoffentlich bald wieder etwas Normalität und Ruhe eingekehrt ist, kann ich das sehr empfehlen.
Ja. Was genau. Vielleicht auch, also finde ich super cool, würde mich auch interessieren, die Bilder und so. Was ich vielleicht dazu auch noch, so politische Situationen und so, ein bisschen spannend finde, Einstein hatte auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Das hat ihm eigentlich nie so richtig passt. Er ist auch in der Jugend, war er eine Zeit lang staatenlos, weil er wollte nicht Militärdienst leisten in Deutschland. Und er war ja als Kind in Deutschland geboren, das heißt, er war deutscher Stadtbürger, hat dann die deutsche Staatsbürgerschaft sozusagen aufgegeben, hatte dann eine Zeit lang keine, dann war er Schweizer und so weiter. Und dann, wo er in Berlin war, wurde er wieder deutscher Staatsbürger. Das hat ihm aber nie so richtig passt, das wollte er nicht. Mhm. Und wo er dann ausgewandert ist, dann wollte er ausgebürgert werden. Und das haben sie ihm nicht genehmigt.
Ach.
Sondern, also sie haben das abgelehnt und ein Jahr später wurde er dann ausgebürgert. Also sie wollten ihn rauswerfen und wollten ihn nicht gehen lassen. Mhm. Das war so ein politisches Spiel sozusagen, ihm nicht quasi den Raum zu geben, zu verkünden, dass er jetzt halt gegen Deutschland ist, sondern Deutschland war quasi gegen ihn.
Dann stelle ich die Frage jetzt vielleicht auch, weil es thematisch irgendwie ganz gut passt. Mhm. Und zwar, Einstein war ein absoluter Pazifist, hat sich immer gegen Gewalt und Auseinandersetzung jeglicher Art gestellt. Und es hält sich aber relativ hartnäckig der Mythos, dass Einstein an der Entwicklung der Atombombe beteiligt war. Das passt ja nicht ganz zusammen.
Genau, also er war nicht aktiv beteiligt an der Entwicklung der Atombombe. Warum sich dieses Gerücht hält, ist halt, weil die Atomspaltung auf seinen Theorien basiert. Also seine Relativitätstheorie sagt ja, Masse und Energie sind äquivalent. Mhm. Und durch diese Theorien ist man dann draufgekommen, dass eben man kleine Massen in große Energien umwandeln kann. Und das ist ja das, was bei der Atombombe passiert. Also er hat quasi durch seine theoretischen bahnbrechenden Sachen den Weg geebnet für die Atomspaltung und damit für die Atombombe. Mhm. Aber also das, ich weiß nicht, das ist halt, ich finde, das ist ein bisschen ähnlich, wie wenn man sagt, ja, keine Ahnung, irgendjemand hat das Rad erfunden und ist jetzt schuld an Panzern.
Ja.
So, ja. Also ja. Das ist einfach, also das ist, kann man, finde ich, so nicht sagen. Also er war da nicht beteiligt und er hat sogar tatsächlich versucht, politisch zu intervenieren, dass diese Atombombe gebaut wird. Das ist sogar sehr interessant, das habe ich gar nicht gewusst. Also die Rechtfertigung der Amerikaner, warum die eine Atombombe bauen wollten, war ja, weil sie gesagt haben, die Deutschen würden an der Entwicklung der Atombombe forschen. Jetzt haben so, und die hätten auch Zugang zu Uran, darüber, dass sie irgendwelche Länder besetzt hatten und von denen in ihren Kolonien und so weiter und so fort. Und das war die Rechtfertigung, wenn die das machen, wir müssen ihnen zuvorkommen. So. Das war aber gar nicht so. Also die Deutschen haben gar nicht daran geforscht, sondern das war im Prinzip quasi in den USA war das quasi ein Wettlauf zur Atombombe, aber es ist im Prinzip nur einer gelaufen, nämlich die USA. Und Einstein hat sich eigentlich immer dafür eingesetzt, dass eben die Atombombe nicht gebaut wird. Er hat sich dann auch weiter dafür eingesetzt, dass, wo es soweit war, dass die entwickelt war, dass die nicht auf bewohnten Gebiet abgeworfen werden. Er hat halt gesagt, naja, wenn ihr sie unbedingt abwerfen wollt, könnt ihr sie auf unbewohnten Gebiet. Das würde genauso gut. Aber das wurde nicht gehört. Also er hat Zeit seines Lebens eben versucht, dagegen zu wirken. Er hat auch ganz viele jüdische Juden in Deutschland geholfen zu fliehen in die USA, indem er Bürgschaften ausgestellt hat, indem er Kontakte hergestellt hat und so weiter und so fort. Also alle Leute, die er kannte oder auch nur entfernt kannte und so weiter, hat er versucht zu helfen, aus Deutschland rauszuhelfen. Und er war immer ein sehr, sehr sozialer Mensch, friedliebender Mensch, der eben allen Menschen geholfen hat. Seiner Familie vielleicht hätte er ein bisschen mehr Liebe bringen können, aber sonst war er ein unglaublich sozialer Mensch.
Naja, das ist auch etwas, was ich bei dieser Führung gelernt habe, dass er wirklich in seiner Zeit in Princeton sehr aktiv sich gegen die Atombombe ausgesprochen hat und davor gewarnt hat, was das für die Welt, für die Menschheit bedeuten würde, wenn in dem Bereich wirklich weiter geforscht wird. Und da habe ich tatsächlich auch, also es gibt ja auch den Film Oppenheimer und da ist ja diese legendäre Szene, in der Einstein mit Oppenheimer an diesem See spricht und genau diesen See konnte ich mir dort auch anschauen und da wurde dann erzählt, wie Einstein eben davor gewarnt hat und das, ja, da hatten wir, glaube ich, auch alle so ein bisschen Gänsehaut zu dem Zeitpunkt. Ja. Genau, auch da reiche ich gerne ein paar Bilder zu nach. Lohnt sich, die anzuschauen. Okay, jetzt sind wir also angekommen in der Zeit in Princeton, in den USA. Und ich schaue mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir reden schon seit 50 Minuten. Irgendwie vergeht die Zeit heute noch schneller als sonst. Ja. Wie ist es denn dann in den USA für ihn weitergegangen?
Er war fast so ein bisschen ein Superstar in den USA. Mhm. Also die haben ihn geliebt. Ja, das hat nicht allen da so gepasst. Also er war da in so einem Konsortium und die wollten die reine Wissenschaft und die Leute sind uns egal und keine Ahnung. Und es ist aber auch passiert. Einstein hat sich einmal mit Charlie Chaplin getroffen und dann sind sie halt im Cabrio gefahren und da waren 100.000 Leute, die an der Straße denen zugejubelt haben, nur weil die da mit dem Auto vorbeigefahren sind. Das kam sich heute
richtiger Rockstar.
Ja, der war ein richtiger, also Einstein war ein richtiger Rockstar in den USA und er hat viel Einfluss gehabt, eben, ja, wie heutzutage eben ein Rockstar. Er hat auch hat sich auch nie zurückgehalten mit politischen Aussagen, mit bestimmter Unterstützung. Er hat aber immer auf seine bisschen spröde Weise, wenn sich dann jemand bedankt hat, dann hat er immer solche Sachen gesagt, ja, ich habe dich ja nur unterstützt, weil ich den anderen noch blöder finde. Und so, ja, solche Sachen halt, ja. Immer so auf seine Art, aber wie gesagt, er war sehr erfolgreich, er hat sehr viel gemacht, er hat dann auch seine Schwester zu sich geholt. Seine Frau ist dann leider verstorben. Auch seine Schwester ist dann dort verstorben. Und er ist dann emeritiert, aber obwohl er emeritiert war, hat er immer noch weiter geforscht sozusagen. Interessanterweise wurde ihm dann angeboten, also Israel wollte dann, dass er israelischer Ministerpräsident wird, nachdem der erste israelische Ministerpräsident gestorben ist, wollten sie, dass er Ministerpräsident von Israel wird. Und das Spannende war, er hat halt kein Hebräisch gesprochen und nicht so gut Englisch. Mhm. Das heißt, hätte er angenommen, dann hätte die Verkehrssprache Deutsch werden müssen. Und so. Aber ich habe ja schon mal gesagt, dass Einstein durchaus wusste, wo seine Grenzen sind und nur das gemacht hat, was er gut konnte und hat dann quasi halt abgelehnt in einem sehr höflichen Brief, halt gesagt, dass es ihm sehr leid tut und dass er natürlich das Volk unterstützt und so weiter, aber dass er halt einfach nicht seine Kompetenzen sucht. Und am Ende des Tages, die wirklich politisch sozusagen Ahnung hatten, die waren dann auch alle froh, weil sie alle gesagt haben, oh mein Gott, wenn der jetzt Ja sagt, was machen wir dann?
Ein Mensch, der so auf Regeln und Normen und Systeme wirklich überhaupt nicht klarkommt.
Genau. Und auch ja eigentlich nicht diplomatisch ist und so. Genau. Aber er hat dann abgelehnt. Aber es fand ich irgendwie ganz, ganz lustiger.
Das ist ein guter Fun-Fact, ja.
Ganz lustig.
Also es scheint ja wirklich eine wahnsinnig wilde Zeit dann für ihn geworden zu sein. Ne? Also wie eben schon gesagt, er hatte da irgendwann so einen richtigen Rockstar-Status, war in der Welt der Wissenschaft bekannt, aber auch allgemein unter den Menschen einfach. Was ich noch super cool fand, ist, wir haben uns in Princeton auch sein Wohnhaus angeschaut. Also das Haus, wo er damals gewohnt hat, da leben tatsächlich jetzt auch einfach Menschen drin, ganz normale Menschen. Ist jetzt kein Museum oder so, aber was ich total cool finde, ist, dass das ein super einfaches, bodenständiges Haus war. Also der ist jetzt auch nicht irgendwie abgehoben oder so, sondern hat da in seinen paar Quadratmetern gelebt und halt einfach so sein Leben dort weitergeführt und hat sich von dem allen auch irgendwie nicht so richtig beeindrucken lassen.
Genau,
ne?
Genau, überhaupt nicht. Also wird immer beschrieben als sehr bescheidener, bodenständiger Mensch, der auch nicht auf irgendwie seine Außenwirkung gegeben hat, sondern es war halt immer, entweder nehmen sie ihn so, wie er ist, oder sie lassen es halt. Es hat ihn auch nicht gestört, wenn ihn irgendjemand nicht gut gefunden hat. Das hat ihn nicht interessiert. Er war immer, ist immer seinen Prinzipien treu geblieben. Hat nicht so viel auf sein Äußeres gegeben. Ja, er wollte nie, dass ihm jemand die Haare schneidet oder irgendwie hat ihm seine Frau mal eine Bürste gekauft und dann hat er gesagt, ja, wenn ich jetzt auch noch mich drum kümmern muss, dass ich gut aussehe, das schaffe ich ja gar nicht und so.
Ich habe gehört, dass er keine Socken getragen hat.
Genau, er hat sehr selten Socken getragen, das hat ihn nur genervt, die Socken und so. Genau, er war sehr, sehr halt ein bisschen verrückter Typ, aber eben durch seine Art auch tatsächlich, glaube ich, dadurch, dass er eben halt sein Standing in der Wissenschaft auch genutzt hat, um eben politisch sich so zu engagieren. Und auch, dass sein Haus, also insbesondere dann, nachdem seine Frau gestorben ist, heißt es, sein Haus wurde zum offenen Haus und er hat jeden empfangen, sowohl politisch, also Indira Gandhi zum Beispiel, als auch Wissenschaftler und alle. Und das war, glaube ich, einfach so seins, halt sich auszutauschen mit den Menschen und so weiter. Und tatsächlich hat er ja, also er ist am 18. April 1955 gestorben. Und er hat quasi bis zu seinem Tod versucht, eben für den Weltfrieden einzutreten, für Abrüstung zu kämpfen. Und er hat am 11. April 1955, also 7 Tage vor seinem Tod, noch ein Manifest aufgestellt, das Russell-Einstein-Manifest, zusammen mit 10 anderen Wissenschaftlern, wo sie quasi für Abrüstung eintreten. Und er hat dann noch eine Rede halten wollen, zum Jahrestag der israelischen Unabhängigkeit und er hat dann quasi, bis er zusammengebrochen ist, an dieser Rede noch geschrieben für den Frieden. Und das halt, das war so das, was man, finde ich, oder was ich jetzt so von Einstein nicht so wusste, diese andere Seite, abseits von dem Wissenschaftler sein.
Ja, abseits von Genie und Wahnsinn war da eben auch dieser empathische Mensch, der irgendwie für den Frieden eingestanden ist.
Genau, genau. Und was er quasi nicht mehr zu Ende gebracht hat wissenschaftlich, ist, er hat an einer einheitlichen Feldtheorie gearbeitet. Also er wollte quasi, also Maxwell hat quasi eine Theorie aufgestellt zur Vereinheitlichung von Elektrizität und Magnetismus. Ja, also die Elektrodynamik. Das war eine erste vereinheitlichte Theorie. Und er wollte quasi diese Theorie weiterentwickeln und mit der Relativitätstheorie vereinheitlichen, als einheitliche Feldtheorie. Und das hat er dann aber nicht mehr zu Ende gebracht, sozusagen. Mhm. Genau. Bevor und er dann gestorben ist.
Gestorben ist er dann auch in den USA, also er ist nicht nach Deutschland zurückgekehrt.
Mhm. In Princeton, genau.
Okay. Wow, okay. Was für eine wilde Geschichte, was für ein unfassbar faszinierender Mensch, was für ein faszinierender Lebenslauf und auch einfach so ein facettenreicher Mensch. Ne? Einmal das irgendwie das rebellische Kind, der Student, der da nicht so richtig reingepasst hat, der aber immer eine tiefe Faszination dafür hatte, wie Physik funktioniert und wie generell Dinge funktionieren. Irgendwie auch ein sehr musikalischer Mensch nebenbei, hatte so künstlerische Facetten, hat das soziale Leben manchmal irgendwie nicht so richtig auf die Kette bekommen mit Familie und Kindern, aber hat auf der anderen Seite dieses extreme, Wohlwollende für die Menschheit immer gehabt. Also wirklich, ich glaube, wir könnten daraus eine Reihe machen oder uns noch stundenlang drüber unterhalten.
Absolut.
Erstmal finde ich es super, super faszinierend, wie viel ich heute über den Menschen gelernt habe, der hinter eben diesem physikalischen Genie steckt. Ich finde es auch cool, wie viel du über ihn weißt. Ich glaube, für heute müssen wir leider trotzdem einen Abschluss finden. Ja. Und bei mir ist eine Frage noch offen, die ich dir noch stellen will. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass das damals auch einfach ja die Pionierzeit war, die prägende Zeit der Physik, wie viele, was da alles passiert ist, wie viele Menschen damit gewirkt haben, diese ganzen großen Namen. Und meine Frage ist, wenn du die Möglichkeit hättest, eine von diesen Personen zu treffen, wäre es Einstein oder wäre es jemand anderes? Welche Frage würdest du da gerne loswerden wollen? Oder also, worüber würdest du dich einfach gerne mal unterhalten wollen?
Also ich glaube, es wäre für mich nicht eine Person, die ich gerne treffen wollen würde. Wenn ich mich jetzt für eine Person entscheiden müsste, dann glaube ich, wäre es wahrscheinlich schon Albert Einstein. Mhm. Für mich glaube ich, das, was ich so faszinierend und so toll finde an dieser Zeit, war einfach dieser offene Diskurs, diese Möglichkeit zu sagen, jetzt hat Max Planck eine Publikation geschrieben, jetzt setze ich mich hin mit meinen Freunden, wir lesen das und dann haben wir die Zeit und nehmen uns die Zeit, da drüber zu diskutieren und zu philosophieren und Ideen zu generieren, uns weiterzuentwickeln. Ja? Und das ist in der heutigen Zeit einfach irgendwie nicht mehr möglich, weil es so vielschichtig ist und alles so klein ist und der Druck auch so hoch ist, so ich habe das Gefühl, dass es damals mehr es ging mehr darum, gemeinsam die Welt voranzubringen. Mhm. Und heutzutage ist es so, ich erzähle dir jetzt meine Idee nicht, weil nicht, dass du das dann publizierst. So. Mhm. Und das fasziniert mich so an dieser Zeit. Und das, glaube ich, wäre was ein tolles Erlebnis einfach. Auch sozusagen deine Ideen vorstellen zu können und dann diskutieren da diese tollen Leute drüber und man kreiert gemeinsam eine Vision. Das, glaube ich, finde ich an dieser Zeit unglaublich toll. Und Einstein war eben einer, der das zu 100% gelebt hat. Ja, also, keine Ahnung, stell dir vor, es ist einfach, heute gehe ich zu Einstein Kaffee trinken und Max Planck kommt auch vorbei. Mhm. So, ja. Weißt du, so. Und das ist halt schon irgendwie, cool. So.
Das ist eine starke Vorstellung. Und weißt du was, ich glaube, ich finde diesen Gedanken so schön, dass wir uns vielleicht so ein bisschen darauf zurückbesinnen, dass wir hier alle gemeinsam an etwas arbeiten und dass es immer noch im Vordergrund stehen sollte, dass wir uns als Menschheit voranbringen, dass wir das Gute an der Menschheit voranbringen. Ich finde den Gedanken schön, diesen Gemeinschaftsgedanken, ja. Und deswegen würde ich den jetzt auch gerne einfach so am Ende stehen lassen und sagen, das ist so ein bisschen der Vibe, mit dem wir hier heute aus der Folge rausgehen. Dann ganz lieben Dank, Judith, für das Gespräch heute. Ich fand es sehr spannend. Wenn es euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, auch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein paar Sterne auf Spotify und wenn ihr uns folgt oder auch weiterempfehlt, die Folge vielleicht auch einfach jemandem aus eurem Freundeskreis schickt. Und genau, dann schaut doch gerne bei uns auf Instagram vorbei, auf dem Insta-Account vom Erum Data Hub. Da reichen wir noch die Bilder nach und auch noch einen Buchvorschlag von Judith.
Ach so, ja. warte kurz, ich muss kurz, weißt du, ich und Technik?
Indem ihr nämlich noch sehr viel mehr über Einstein erfahren könnt.
Genau. Also es ist keine ganz klassische Biografie, also klassische Biografien gibt es ganz viel, sondern mehr so ein, ja, also es geht schon um das Leben, aber es ist viel gespickt mit Zitaten und ich finde auch so ein bisschen philosophisch angehaucht und so. Und genau, und das ist das Buch Albert Einstein von Johannes Wickert.
Okay.
Das verlinken wir euch auch in den Shownotes.
Das machen wir. Und ja, das soll es dann von heute gewesen sein. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für deine Zeit, Judith. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Und wie immer hat Judith für heute das letzte Wort.
Ja, danke. Mir hat die Folge sehr, sehr Spaß gemacht, auch in der Recherche davor. Ich finde Albert Einstein einen unglaublich tollen Menschen und ich glaube, wir können uns viel von ihm abschneiden. Es ist für mich das Idealbild eines Wissenschaftlers. Genau. Und im Sinne der Folge möchte ich heute schließen mit einem Zitat von ihm. Kein wissenschaftliches Zitat, sondern mehr ein Zitat des, ja, über das Leben. Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao. Thank you.